Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Bitte?
Ab sofort. Es geht. Ab.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Günter Schabowski hat sich mit dieser berühmten Aussage am 9. November 1989 in die Geschichtsbücher eingeschrieben. Die Mauer fällt, Deutschland wird wiedervereinigt und heute, 35 Jahre später, fragen wir uns, wie gut diese Wiedervereinigung eigentlich geglückt ist. Und damit herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der auch herzlich gelacht werden darf. Zumindest hat eine Opernaufführung in Gießen Grund dazu gegeben. Ich heißt das Werk, das sich den narzisstischen Deformationen einer ganzen Gesellschaft widmet. Eine philosophische Betrachtung zu den aktuellen Wirren in der Welt und die ganz pragmatische Frage, ob die deutsche Filmbranche nach dem Bruch der Ampelkoalition noch auf eine Reform der Filmförderung hoffen kann. Das alles in den nächsten 55 Minuten hier bei Fazit. Der 9. November ist ja ein geschichtsbeladenes Datum. Alljährlich wird daran erinnert, 1918 die Ausrufung der Republik infolge der Novemberrevolution, 1938 der Höhepunkt der Pogrome gegen die Juden in Deutschland, 1989 schließlich fällt die Mauer, ein Datum, das jetzt 35 Jahre zurückliegt und viele freudig, aber auch ambivalent zurücklässt. Die Schriftstellerin Marion Brasch sagte heute bei uns im Programm, sie hätte sich damals lieber eine reformierte Form des Staats gewünscht als eine übereilte Wiedervereinigung.
Und wir sehen ja alle, also das sehe ja nicht nur ich so, dass da noch ganz, ganz viel Bedarf ist, wirklich zu vereinigen. Und zwar jetzt nicht nur formal, das ist ja erledigt, sondern eben auch zwei, ja, doch völlig verschieden tickende Gesellschaften, beziehungsweise die Menschen, die in diesen Gesellschaften gelebt haben, zu vereinigen. Das ist nicht so einfach und das wird wahrscheinlich auch noch sehr lange dauern, beziehungsweise man hat das Gefühl, so jetzt gerade nach 35 Jahren, ist das überhaupt noch möglich, ne? Also, dass man etwas verändert, was man verpasst hat, irgendwie angemessen einander zuzuführen. Diesen Plan gab es ja auch, irgendwie Zeit verstreichen zu lassen, bevor man an eine Wiedervereinigung geht. Also ich sehe das sehr, sehr ambivalent. Ich bin jetzt nicht so von Freude erfüllt, wenn ich auf die Zustände in diesem Land gucke, aber so ist es eben.
Und diese Meinung von Marion Brasch teilen viele, die damals am 4. November 89 auf dem Berliner Alexanderplatz für Meinungsfreiheit demonstrierten. Heute wurde an einem anderen Ort in Berlin des Mauerfalls gedacht. Sebastian Engelbrecht hat die Feierlichkeiten für uns verfolgt.
Der Posaunenchor von Limlingerode in Thüringen eröffnet den 9. November in Berlin mit dem Spiritual über den Fall der Mauer von Jericho beim Einzug der Israeliten ins Land Kanaan, wie er im Alten Testament beschrieben ist. Die Gedenkfeier findet in einem Stück des sogenannten Todesstreifens statt, der an der Bernauer Straße zwischen den Stadtteilen Mitte und Wedding bis heute erhalten ist. Er gehört zur Gedenkstätte Berliner Mauer. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner erinnert an den Glückstag des 9. November 1989. Die Berliner hätten die Mauer damals beiseite geschoben.
Berlin ist stolz darauf, Stadt der Freiheit zu sein. Und ich möchte, dass Berlin ein Hoffnungsort ist. Ein Hoffnungsort für alle Menschen, die noch nicht in Freiheit leben, aber für ihre Freiheit kämpfen.
Wegner lud zu der Feier auch Gründungsmitglieder der polnischen Gewerkschaft Solidarność ein, die in den 1980er Jahren die Freiheit Polens von der Sowjetunion erkämpft hatte. Jugendliche aus drei Nationen treten bei der Feier auf, aus Straßburg, Berlin und Danzig. Eine polnische Jugendliche beschwört den gemeinsamen Geist der Solidarität.
Die Solidarität hat unser Weltbild entscheidend geprägt. Wir können heute hier sein, unsere Meinung frei äußern und in einem neuen, demokratischen Europa leben. Solidarität bedeutet für uns Freiheit, Offenheit, Dialog, Akzeptanz, Sicherheit und Unterstützung.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt an der Feier teil, gehört aber nicht zu den Rednern. Er hatte schon am Donnerstag daran erinnert, was zum freudigen Gedenken am 9. November auch gehöre.
Unabdingbar ist die Erinnerung an den 9. November 1938, die Pogromnacht, der Tag, an dem Deutschlands Synagogen brannten, Tausende Jüdinnen und Juden misshandelt, verhaftet, ermordet wurden. Kein 9. November ohne diese Erinnerung, kein 9. November ohne diese Mahnung. Wir dürfen nie nachlassen im Kampf gegen Antisemitismus und jede Art von Menschenfeindlichkeit.
Schon seit 2 Tagen zieht sich eine 4 Kilometer lange Kunstinstallation durch das Zentrum Berlins. Sie reicht vom Hauptbahnhof über das Brandenburger Tor bis nach Kreuzberg. 5000 Plakate sind entlang dem früheren Verlauf der Berliner Mauer ausgestellt. Das Motto: Wir halten die Freiheit hoch. Auf Bühnen und bei Veranstaltungen geht es nicht nur um den historischen Rückblick. Dissidenten aus China, Hongkong, Iran und Venezuela sind zu den Jubiläumsfeierlichkeiten eingeladen und werben um Solidarität für ihre Freiheitsbewegungen. Zu ihnen gehört auch die belarussische Oppositionelle Svetlana Tichanowskaja. Die Welt braucht ein starkes Deutschland, das für Freiheit und Demokratie und gegen Tyrannen steht. Wissen Sie, Belarus ist heute wie Ost-Berlin früher. Kontrolliert, abgetrennt und isoliert. Wie Ost-Berliner auf die Hilfe West-Berlins bauten, so bauen wir heute auf die Unterstützung Deutschlands und der Europäischen Union. Am Abend halt ein großes Konzert für die Freiheit von 700 Musikern durch Berlin. Sie spielen auf 5 Bühnen entlang dem Verlauf der Mauer 8 Rockhymnen, Stücke, in denen es um die Freiheit geht.
Sebastian Engelbrecht über den Gedenktag zu 35 Jahren Mauerfall in Berlin. Und am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Gisela Freimark, Leiterin des DDR-Museums in Perleberg in der Prignitz. Guten Abend, Frau Freimark.
Guten Abend.
Sie sind 76 Jahre alt, haben zusammen mit Ihrem Mann, der leider ja inzwischen verstorben ist, alle möglichen Überbleibsel der untergegangenen DDR zusammengetragen. Wer kommt denn zu Ihnen ins Museum?
Das ist sehr unterschiedlich. Also Menschen von weit her, ehemalige Bundesbürger, sag ich mal, und DDR-Bürger, die noch so ein bisschen Nostalgie und schwelgen wollen, aber sie kommen dann doch sehr verändert raus, weil wir eben nicht nur, ich sag mal, den Alltag oder das Leben dokumentieren, sondern unser Anliegen war eben noch ein bisschen mehr. Eigentlich nicht als Historikerinnen und Historiker, sondern aus der Kompetenz der Betroffenheit. Denn wir haben in der DDR gelebt, waren nicht immer angepasst und nicht brav, so wie man eigentlich sein sollte als DDR-Bürger, und haben auch innerhalb der Kirche ja gearbeitet und dadurch auch viele Dinge mehr gewusst als so ein normaler DDR-Bürger.
Ja, Sie selbst waren zu DDR-Zeiten in der Kirche engagiert, protestierten gegen die Aufrüstung und standen auch im Visier der Stasi. Ja. Vermutlich war doch auch für Sie trotzdem das Ende des Systems ein Identifikationsbruch.
Ich sag mal, für uns, wenn ich jetzt für meinen Mann mitspreche, nicht so, wie das für viele andere waren, wo ich jetzt oft drüber nachdenke. Man ist so ein bisschen mit Euphorie in die Einheit Deutschland gelaufen oder wollte das haben, weil, ja, ich weiß auch nicht, man hat vergessen, die eigene Identität mitzunehmen und hat sich dann auch zu schnell was erhofft, was ja bis heute dann irgendwie noch nachwirkt. Wir haben 40 Jahre DDR und 40 Jahre Bundesrepublik. Wir sprechen zwar eine deutsche Sprache, aber sind ganz unterschiedlich aufgewachsen.
Und wenn Sie sagen, die Besucher Ihres Museums, die gehen dann nach dem Besuch anders raus, hat das genau etwas mit dem Identifikationsbruch zu tun und mit dem, was Sie dann im Museum sehen?
Einmal, wenn Sie aufmerksam durchgehen, es sind ja sehr viele Räume und wir haben an mehreren Stellen eben dann auch die andere Seite der DDR versucht mit zu dokumentieren, dann kommen Sie schon ins Nachdenken, und sobald man auch ins Gespräch kommt, mache das nicht erzwungen, aber wenn sich's ergibt, und dann kommen ja immer ganz schnell so die Sätze, die da oben und ist ja schlimm, so wie früher und so weiter. Dann versuche ich natürlich irgendwie nachzufragen oder Anstöße zu geben. Und dann ja, dann ist irgendwas, was doch zum Nachdenken bringt und sagen, naja, es ist wohl doch nicht so, wie wir uns das so also vorstellen. Nicht? Also sie denken einfach schon drüber nach.
Sind Sie dann so etwas wie eine Therapeutin?
In Anführungsstrichelchen, ja, manchmal denke ich schon. Ja. Ja, aber das passiert, das kann man nicht machen, sage ich mal. Das ist nicht bei allen Besuchern natürlich, je nachdem, wenn sie ins Gespräch kommen wollen oder irgendwo angetriggert werden durch einen Geruch oder irgendeine Zeile, die sie lesen. Das ist sehr unterschiedlich und ich in der Nähe bin und das auch merke, dann versuche ich natürlich, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Frau Freimark, wie viele Objekte haben Sie denn?
Oh, die sind nicht gezählt worden.
Aber es sind vermutlich Tausende.
Also über Tausende, ja. Aber ich merke doch, dass die Menschen sagen, ja, so war das und das erkennen wir. Und dadurch wird wirklich irgendwas in Gang gesetzt, dass sie sich erstmal angenommen fühlen. Also jetzt ehemalige DDR-Bürger, aber sie merken dann, oh, es gab ja auch noch das andere.
Sie sind eines von über 30 privaten DDR-Museen. Das ist ja auch faszinierend, dass es offenbar ein großes Bedürfnis gab und gibt, diese Dinge eines verschwundenen Alltags zu bewahren.
Ja, ich sag mal, aber das war, wie gesagt, gar nicht unser Anliegen. Aber es flog 1990 so viel auf den Müll. Und da wurden wir immer informiert. Und mein Mann hat dann einfach ganz schnell erstmal aufbewahrt, ohne zu wissen, dass wir dieses DDR-Geschichtsmuseum mal machen werden. Das flogen ja auch andere Dinge. Man wollte sich der Vergangenheit irgendwie schnell entledigen und merkte aber dabei nicht, was man damit selbst für sich tut. Das ist eben auch die Gefahr gewesen, nicht?
Haben Sie eine Antwort darauf, was man für sich tat oder gegen sich tat?
Na, vergessen, dass man ja eine Identität hat und auch zu dem stehen sollte und erstmal vielleicht aufmerksam guckt, was kommt jetzt auf mich zu.
Hat sich der Blick zurück über die Jahrzehnte verändert?
Also auf alle Fälle, weil Sie wissen ja, wie die Situation auch hier in Deutschland zurzeit leider ist, wo man schon Bedenken hat, wo entwickelt sich's hin. Da wird schwierig, dass dann die Mehrheit sich irgendwie zurechtfindet. Es kommen sicher noch andere Gründe dazu. Also wenn man die Medien und die Überforderung der Nachrichten oder der überhaupt Informationsflut, der man ja einfach manchmal unterliegt und schwer sortieren kann. Ja, was stimmt denn nun?
Glauben Sie denn, dass sich Ost- und Westdeutschland in der Nachwendezeit in diesen 35 Jahren schon mal näher waren?
Ich denke am Anfang. Also würde ich auch nicht so sagen. Am Anfang war ja ganz schnell für manche hier im Osten die Arbeitslosigkeit plötzlich auch da. Obwohl jeder ahnte, dass die Betriebe nicht so weiter wirtschaften können. Und trotzdem, wer im bestimmten Mittelalter, sage ich mal, schon war, die sind ja nicht irgendwie gleich losgezogen und haben geguckt, sondern sie wollten ja da bleiben, wo sie sind. Und für die Generation ist es, glaube ich, am schwierigsten, damit klarzukommen. Also die fühlen sich bis heute, also ich habe immer wieder auch Gespräche mit Wildfremden, die dann sagen, ja, wir sind doch die Verlierer.
Frau Freimark, pflegen Sie ein bestimmtes Ritual zum 9. November?
Ja, wir haben auch im DDR-Geschichtsmuseum ja einmal Mauerteile zu stehen und haben auf der einen Seite eine Tafel, wo wir der Opfer gedenken, die an der Mauer umgekommen sind. Und auf der anderen Seite haben wir dann also auch neben den Mauerteilen eine Tafel, die daran erinnert, dass das wie ein Wunder war, dass ohne einen Schuss friedlich die Mauer gefallen ist. Und da stellen wir dann entsprechend zu den Anlässen dann einen Blumenstrauß, eine Kerze oder so hin. Und hier in Perleberg ist auch immer dann aber die Pogromnacht mehr im Mittelpunkt.
Sie waren heute wohl auch bei der Begehung der Stolpersteine in Perleberg,
ja,
dabei.
Ja.
Würden Sie denn unserem Bundespräsidenten recht geben, der gesagt hat, kein 9. November ohne die Erinnerung an diese Pogromnacht 1938?
Also man sollte immer an diesen 9. November 1938 erinnern. Aber dankbarerweise, muss ich sagen, haben wir jetzt auch, die gibt ja noch mehrere Daten, die am 9. November in der deutschen Geschichte wichtig waren. Und dieser 9. November 89 ist dankbarerweise ein so fröhlicher, dankbarer Erinnerungstag, dass man den nicht vergessen sollte, auch wenn nicht die 35 gerade dran sind, sage ich mal nicht. Also da können wir nur dankbar sein.
Gisela Freimark, Leiterin des DDR-Museums in Perleberg in der Prignitz. Herzlichen Dank, sag auch ich, für das Gespräch, Frau Freimark.
Gut, bitte. Ich danke Ihnen auch.
Und vom Kollektivgedanken der untergegangenen DDR kommen wir gleich zu den Auswüchsen einer durchindividualisierten Gesellschaft. Je suis narcissiste, hieß die Uraufführung der Oper Ich, 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 über die wir gleich sprechen. Die komische Oper einer jungen spanischen Komponistin hat in den letzten Jahren etliche Preise gewonnen. Das mag an der Musik liegen oder am Sujet oder auch an beidem. Es geht nämlich um die Abgründe einer an Selbstverwirklichung erkrankten Gesellschaft, die die wesentlichen Fragen aus dem Blick verloren hat. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die nach dem Tod ihrer Katze psychiatrische Hilfe sucht und an einen Exzentriker mit fragwürdigen Methoden gerät. Ich, 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 je suis narcissiste von Raquel Garcia Tomas. Heute Abend deutsche Erstaufführung am Stadttheater in Gießen. Dort war Franziska Stürz für Fazit. Guten Abend.
Ja, guten Abend aus Gießen.
Eine komische Oper über die weit verbreitete Ich-Bezogenheit. Da muss man ja schon aufpassen, nicht gängige Schubladen aufzuziehen oder ja den moralischen Zeigefinger zu zücken. Wie geht diese preisgekrönte Oper mit dem Thema um?
Ja, mit einer unglaublichen Leichtigkeit und wirklich gutem Humor. Also da kommt eben nicht dieser Zeigefinger. Es werden Typen gezeigt, die wir alle kennen. Also es gibt diese Hauptfigur Clotilde, die erstmal nur einen komischen Namen hat, aber sie ist eigentlich eine ganz normale Frau. Sie macht alles richtig, sie hat einen guten Job, sie arbeitet in der Kulturbranche. Also diese Oper nimmt auch die Kulturszene und auch die Musikszene und sich selber damit auch total aufs Korn und auf die Schippe. Und deswegen meine ich, es ist ein guter Humor, also jemand, der über sich selber auch lacht und sich auch über sich selbst lustig machen kann, der darf dann eben auch die anderen durch den Kakao ziehen und bestimmte Typen auch mal bloßstellen. Unter anderem also Blogger, Performance-Künstler, Zen-Gurus, auch die Krankenschwester und den Arzt. Also es sind alle Gesellschaftsschichten in diesen kurzweiligen 90 Minuten auch präsent, vom Liftboy eben bis zum Promi-Künstler. Und das Ganze geht in so einer Revue-Form 90 Minuten durch und wir haben kurze Szenen, eigentlich einen total verrückten Tag dieser armen Clotilde, deren Tag mit dem Tod ihrer Katze beginnt. Aber es geht ja dann noch viel weiter. Sie ist dann eben bei einem Psychiater und erzählt oder möchte erzählen, was ihr sonst noch widerfahren ist, warum sie da um Hilfe geschrien hat. Und da ist eben dann, dass ihr Freund sie betrügt, was sie auch live miterlebt. Dann, dass sie eben Hilfe sucht bei einem Zen-Guru, um mal runterzukommen und dort auch wieder nur irgendwie Missbrauch und Falschheit erfährt. Also immer dieses hinter einer vorgeblich schönen Kulisse und einer heilen Kulisse steckt so viel Abgründiges und mit dem beschäftigen wir uns und das geht eben durch in 90 Minuten, ist unheimlich sympathisch und trifft doch so auf den Punkt, dass ich sagen würde, dieses Stück gehört im Bundestag gespielt und auch im Europäischen Parlament, denn es geht die ganze Zeit dann auch immer um ich, ich, ich und bla bla bla.
Ja, und vom Sound erinnert das ja auch schon an die erwähnten Revue-Shows oder Musicals, aber es ist ja auch durchaus Widerständiges zu hören.
Ja, also Andreas Schüller und das Philharmonische Orchester Gießen spielen hier wirklich alles auf. Also da hören wir Ragtime und Jazz und dann hören wir auch ganz klar zeitgenössische Musik inklusive Hurz-Zitat. Also da gibt es eben von den 4 Sängerinnen und Sängern, also es ist ein 4-Personen-Stück, die wiederum 22 Rollen darzustellen haben. Das ist sensationell, was hier das Ensemble des Gießener Stadttheaters liefert. Also namentlich zum Beispiel eben Annika Gerhardt, die als Krankenschwester oder eben als verrückt schrille Frau auftritt als Bloggerin und ganz, ganz viel von der fast rockigen Rap-Szene bis hin zur Koloratur-Arie liefert stimmlich. Dann diese Clotilde Polina Arzis, die aber auch noch in andere Rollen schlüpft, aber vor allen Dingen auch darstellerisch das so köstlich alles widerspiegelt, was ihr da widerfährt. Und Tommy Wendt, der einen Arzt spielt, einen Guru, die müssen also in so viele Rollen schlüpfen, dass zum Beispiel Ferdinand Keller, glaube ich, 8 Perücken trägt an dem Abend. Also da passieren ganz schnelle Umzüge immer auf der Bühne, die man nicht sieht. Das ist sehr geschickt gelöst von Regisseurin Ute Engelhardt und ihren Bühnen- und Kostümbildnerinnen Priska Baumann und Kerstin Grieshaber. Also die haben auf der sehr kleinen Bühne des Gießener Stadttheaters eben einfach nur so kleine, wie so tortenstückartige Mini-Bühnen, die sich durch eine leichte Drehung ganz schnell öffnen und dann können durch die Türen die Protagonistinnen und Protagonisten da rein und raus schlüpfen. Und dadurch kommen diese schnellen Verwandlungen dieser 10 Bilder eines total verrückten Tages zustande, ja, der dann auch noch mit einem Prolog und Epilog endet, wo wir wieder in so einer Kunstwelt sind. Und dann gibt es auch noch die Katze, die mit dem Wollknäuel spielt, tatsächlich, die da auf der Bühne erscheint. Also wir sind in einer tollen Theaterwelt auch.
Also ein komischer, ein lustiger Opernabend, ja?
Ja, es ist richtig gutes Musiktheater und ja, man ist unterhalten, berührt, gepackt und es wird sehr, sehr viel auch zitiert. Also in der Musik von Garcia Thomas hört man Zitate von Richard Wagners, Tristan aus Tosca, aus ganz verschiedenen großen Opern, aber es will eben nicht die große Oper sein. Und das ist eben, glaube ich, genau der Schlüssel zu diesem gelungenen Musiktheaterabend.
Ins Stadttheater Gießen schauen wir hier bei Fazit nicht so häufig. Ist es typisch, dass so ein Erfolgsstoff dann eher abseits der großen deutschen Bühnen aufgeführt wird?
Ja, ganz genau. Also das ist es eben, weil es diese kleine Form ist. Also es ist auch nicht ganz klar Oper und es braucht unheimlich viel, ja, Spieltalent und Witz und Freude und auch Weggehen vom großen Gesang, sowohl im Orchester als auch bei den Darstellerinnen und Darstellern. Und ja, da muss ich sagen, da hat wieder mal eben ein kleines Haus mit der kleinen Form hier Großartiges geleistet.
Franziska Stürz über Ich, eine zeitgenössische Oper der spanischen Komponistin Raquel García Tomás, die erstmals in Deutschland jetzt am Stadttheater Gießen auf die Bühne kam. Dort ist die nächste Vorstellung am Sonntag, den 17. November. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Franziska Stürz.
War mir ein Vergnügen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Christian Riedel.
Die US Recording Academy hat in Los Angeles die Nominierungen für die Grammys bekannt gegeben. In der Kategorie Aufnahme des Jahres können sogar die Beatles auf einen Grammy hoffen, auch wenn von den 4 Musikern nur noch Paul McCartney und Ringo Starr leben. Im vergangenen Jahr war der Beatles-Song Now and Then veröffentlicht worden. Unterstützt von künstlicher Intelligenz war dabei die Stimme von John Lennon aus einem alten Demoband extrahiert worden. Die größten Chancen auf den wichtigsten Musikpreis hat R&B-Star Beyoncé. Sie ist in gleich 11 Kategorien nominiert, unter anderem in der Kategorie Album des Jahres für ihr Country-Album Cowboy Carter. Auch Deutsche haben Chancen auf den Musikpreis. Der in Kaiserslautern aufgewachsene DJ und Produzent Zed ist für das Album Taylors nominiert. In der Kategorie Bester klassischer Produzent des Jahres haben Christoph Franke und Dirk Sobotka Chancen auf eine Auszeichnung. Filmkomponist Hans Zimmer ist unter anderem für den Soundtrack von Dune 2 nominiert. Am Montag beginnt im Rheinland der Karneval. Allerdings ohne den Song Indianerland der Kölner Karnevalsband Brings. Sie möchte ihn nicht mehr aufführen, weil er zu Missverständnissen führen könnte. Das sagte Bandleader Peter Brings der Rheinischen Post. Zugleich verteidigte er den Begriff Oberindianer im Song Sonderzug nach Pankow von Rockmusiker Udo Lindenberg. Er habe die Aufregung darum nicht verstanden. Lindenberg habe ja eher damit gemeint, dass Erich Honecker nicht demokratisch gewählt wurde, sagte Brings mit Blick auf den Bezug zum ehemaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden. Die ukrainische Dirigentin Oksana Liniw bekommt den diesjährigen Sonderpreis des Kulturpreises Bayern. Das teilte das Bayerische Kunstministerium mit. Liniw war 2021 die erste Dirigentin, die bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth eine Inszenierung leitete. Sie sei eine Dirigentin der Extraklasse, musikalische Pionierin und inspirierende Brückenbauerin, sagte Bayerns Kunstminister Blume. Liniw ist seit 2022 Musikdirektorin des Teatro Comunale di Bologna und damit die erste Chefdirigentin eines Opernhauses in Italien. Die Preisverleihung ist für den 14. November in München geplant. Der Sonderpreis wird vom Bayerischen Kunstministerium vergeben. Der US-Schauspieler Tony Todd ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er bereits am Mittwoch in Los Angeles. Das bestätigte seine Frau gegenüber dem Magazin Hollywood Reporter. Todd verkörperte mehr als 200 Film- oder Fernsehrollen, unter anderem in dem Horrorklassiker Candyman oder in Oliver Stones Oscar-gekröntem Kriegsdrama Platoon. Auch in den Fernsehserien Star Trek und MacGyver spielte er mit. Abseits der Filmsets gab Todd Schauspielseminare für unterprivilegierte Kinder und arbeitete mit Jugendgangs.
Eine Pandemie, eine russische Invasion in der Ukraine, ein Krieg im Nahen Osten, dazu als Dauerthema der Klimawandel und ein Erstarken rechter Kräfte. Viele von uns spüren es. Die Welt, die ist im Umbruch, wird bedrohlicher, unübersichtlicher und eben auch unruhiger. Kulminiert ist dieses Gefühl wohl am vergangenen Mittwoch, als am Morgen die Nachricht von Donald Trumps Wiederwahl kam und am Abend die Ampelkoalition zerbrach. Ja, und was machen wir jetzt damit? Können wir das politische Geschehen beeinflussen oder ist das ein Schicksal, von dem man sich sowieso nur abwenden kann, in den Eskapismus flüchten? Darüber habe ich mit dem Kulturphilosophen Ralf Konersmann gesprochen, emeritierter Lehrstuhlinhaber am Philosophischen Seminar der Universität Kiel. Hallo und guten Abend, Herr Konersmann.
Guten Abend.
Als Sie Ihr Buch »Die Unruhe der Welt« geschrieben haben, es wurde ja schon 2015 veröffentlicht, da wäre die Welt ja eigentlich noch in Ordnung im Vergleich zu heute.
Naja, in Ordnung ist nun auch wieder ein starkes Wort in diesem Zusammenhang. Wir haben uns ja eigentlich auch schon früher daran gewöhnt, an Krisenbeschreibungen. Und das Phänomen der Krise ist für die modernen Gesellschaften ein interessantes Phänomen insofern, weil es objektive Elemente hat, also sagen wir wissenschaftlich beschreibbare Belastungen und ungute Entwicklungen. Und dann gibt es natürlich auch die gefühlte Krise, dass etwas irgendwie nicht in Ordnung ist, dass man Unbehagen verspürt, vielleicht sogar auch Befürchtungen. Und dann gibt es auch noch die interessierte Krise, dass also politische Gruppen auf Krisenphänomene hinweisen, sie dramatisieren, um ihre politische Agenda platzieren zu können. Und dieses Zusammenwirken, das kennen wir eigentlich schon länger. Und als abgeklärter Zeitgenosse konnte man das auch ganz gut so auf Distanz halten oder zumindest einordnen. Aber ich will Ihnen zustimmen, das, was wir vor ein paar Tagen erlebt haben, das ist schon eine andere Dimension. Da sind sozusagen die Einordnungsroutinen ausgesetzt worden.
Die Einordnungsroutinen. Aber ich muss noch mal einen Schritt zurück. Haben wir denn jetzt eine aktivierte Krise oder eine gefühlte Krise oder eine reale Krise?
Ja, das ist so ein Zusammenwirken, würde ich sagen. Und das ist auch das Schrecknis an dieser Angelegenheit. Also der Unsicherheitspegel ist hochgeschossen. Wir ertragen das ja normalerweise. Aber wenn dann auf unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlichen Zusammenhängen solche Unsicherheiten gleichzeitig aufkommen, dann ist das, glaube ich, eine neue Qualität.
Der Begriff der Unruhe, mit dem Sie sich beschäftigt haben, der meinte ja wohl eher auch eine Grundhaltung in der Gesellschaft und zwar eine, die ja gesellschaftlich mehr akzeptiert war als die Ruhe.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich nur um die westliche Kultur gekümmert, weil das ist der Bereich, den ich am besten kenne, wenngleich ich nicht sagen würde, dass ich da alles kenne, aber doch ein wenig. Und ich habe versucht zu beschreiben, wie sich die westlichen Kulturen, also im Einflussbereich der jüdisch-christlichen Religion, gleichsam in die Unruhe hineingearbeitet hat. Und das heißt, die Unruhe heißt im Wesentlichen, die Unruhe enttabuisiert hat. Ja. Nicht? Also das Gegenbild ist immer das Paradies, die totale Auskömmlichkeit, die Ruhe, die Gelassenheit und Ungestörtheit. Und die westlichen Kulturen haben das geschafft, das menschliche Erleben von ständiger Veränderung, vielleicht auch Bedrohung, diesem Erlebnisraum etwas Positives abzugewinnen. Und dann gesagt, ja gut, wenn das so ist, dann müssen wir die Welt in unserem Sinne verändern. Wir müssen auf Fortschritt und Veränderung setzen. Und das ist sozusagen die Kernhypothese der Unruhekultur.
Also quasi als Motor, ja, der eine Gesellschaft auch oder auch ein einzelnes Leben vorantreiben kann.
Ja, genau, beim Einzelnen und auch in der Gesellschaft. Und da gibt es natürlich Regelmäßigkeiten und auch Gewöhnungen. Und insofern sind wir, und jetzt spreche ich immer noch von den westlichen Kulturen, Routiniers im Umgang mit Unruhe. Ja, das kann natürlich auch pathologisch werden, Stress und Burnout und wie diese ganzen Phänomene heißen. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns daran gewöhnt, dass die Welt sich ständig verändert. Und es gibt natürlich so Kulminationspunkte, wo diese Ausgeglichenheit zwischen dem, was wir erfahren und was wir kennen und zu kennen glauben und einschätzen können, wenn also dieses Maß überschritten wird plötzlich und diese letzten Tage, die hatten etwas davon, von einer Überschreitung des Normalen, dessen, was wir routiniert abperlen lassen können und wo sich niemand groß drüber aufregt.
Könnte man denn sagen, dass dieses von einem Teil der Gesellschaft geschätzte Prinzip der Rastlosigkeit, der Ruhelosigkeit uns jetzt um die Ohren fliegt?
Das könnte schon sein, weil natürlich muss auch die Unruhe eingehegt werden. Es gibt eben Prozeduren, es gibt juristisch gefestigte Abläufe, es gibt Institutionen, die helfen, der Unruhe etwas entgegenzusetzen. Die Regelmäßigkeit der Abläufe und die Verlässlichkeit vor allen Dingen der Abläufe. Und diese Stabilisierungsfaktoren, die haben in diesen Momenten versagt.
Wir sehen ja in den verschiedenen westlichen Gesellschaften mehr und mehr Spaltung, auch härter und aggressiver geführte Kämpfe. Kann man denn das auch als ein Ringen um mehr Ruhe, um Klarheit verstehen? Also, dass man sich eben auf die eine oder auf die andere Seite schlägt, um sozusagen vielleicht auch nur eine gefühlte Ordnung wieder zu haben?
Also auf ideologischer Ebene kann man das sicher so beschreiben. Ich stelle mir vor, dass auch fragwürdige Weltanschauungen, die im Moment erfolgreich sind und sich gerade auch wieder im Einflussbereich des Westens erfolgreich durchsetzen, dass die mit den Versprechen punkten, Triftiges über die Welt zu sagen, und zwar in einfachen Formeln. Weil die permanente Unruhe natürlich sehr anstrengend ist.
Und dann muss man vielleicht ja auch nochmal nachschieben, dass die Kräfte, die jetzt so ein Ruheversprechen ausstrahlen, letztendlich aber auch eine Absicht haben, das Establishment zu stürzen und damit natürlich sehr, sehr große Unruhefaktoren sind.
Auf jeden Fall. Nur es sind ja Scharlatane. Ja? Das heißt also, ihre Lösungen und ihre Weltbeschreibungen sind ja zutiefst fragwürdig. Aber sie glänzen durch Einfachheit, durch Schlichtheit. Während die moderne Welt, die Unruhewelt natürlich unendlich kompliziert ist, Flexibilität verlangt, auch eine Unsicherheitstoleranz verlangt, sozusagen eine ganz andere Haltung, die nicht jeder aufzubringen bereit ist oder vielleicht auch gar nicht aufbringen kann. Das Regierungshandeln in den westlichen Gesellschaften ist unendlich kompliziert, wird eben nicht zufällig von Experten beraten, die zum Teil intransparent sprechen und deren Empfehlungen aus der Sicht des Alltags heraus nicht unbedingt nachvollziehbar sind und so weiter. Ja. Und da haben dann die Rattenfänger und Scharlatane leichtes Spiel. Wenn die Politik es nicht vermag, ihr Programm angemessen darzustellen und auch mal einzugestehen, wo die Grenzen des eigenen Handelns liegen. Das scheint mir auch ganz wichtig zu sein. Das würde, glaube ich, schon sehr viel helfen und auch Verständnis für die Handelnden wecken, wenn sie blühende Landschaften versprechen oder wenn sie, wie die Ampelregierung verspricht, dass nun also über kurz oder lang die grüne Transformation die Wirtschaft zum Blühen bringt. Das Gegenteil ist ja im Moment der Fall und das merken die Menschen.
So, was empfehlen Sie als Philosoph denn nun den Menschen, die beunruhigt sind oder vielleicht zu sehr beunruhigt sind, die nun doch gerne ein bisschen durchatmen würden auch? Also gehen Sie da so mit der Resilienzforschung überein, die jetzt rät, durchatmen, frische Luft, körperliche Nähe, auch mal die kleinen Dinge genießen? Oder müssen wir einfach uns mehr, weiß ich nicht, mehr abhärten?
Ja, Resilienz hat ja durchaus auch so Berührungspunkte mit dem stoischen Programm des Gewinns der Festigkeit. Ja, also wir haben ja, um jetzt nochmal auf die aktuelle Situation zu sprechen zu kommen, wir haben ja funktionstüchtige Institutionen zum Beispiel, die krasse Ausschläge einhegen können, die Prozeduren vorschreiben, wie wir aus bestimmten Situationen auch wieder herauskommen. Genau dies wird ja zurzeit auch in Berlin diskutiert. Und das schafft natürlich Stabilität. Ja, es passiert jetzt nicht alles Mögliche, sondern der Horizont dessen, was jetzt geschehen kann, ist eingeengt. Und es passiert entweder dies oder das. Und das kann einen ja auch beruhigen, dass es diese prozedurale Vernunft gibt, die institutionell gefestigt ist. Und zum anderen, dass man die Erwartungen runterschraubt. Also, dass wir dahin kommen, als Einzelne oder als Gesellschaft ein störungsfreies Leben zu leben, also krisenfrei und safe, das wird nicht passieren. Das muss man sich auch klar machen.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Das Ende der Ampelkoalition stellt viele Gesetzesvorhaben in Frage, die mehr oder weniger weit gediehen waren und im Bereich der Kultur. Eines der wichtigsten war da wohl das Gesetz zur Reform der Filmförderung. Lange angekündigt, sehr lange verhandelt, von der Branche hart erkämpft, weil der deutsche Film zunehmend ins Hintertreffen gerät. Am Mittwoch stimmte der Ausschuss für Kultur und Medien schließlich für das neue Filmförderungsgesetz. Es war damit eigentlich beschlossene Sache, doch ein paar Stunden später zerbrach die Regierung. Die Befürchtungen der Branche werden nun wahrscheinlicher. Die große Reform, die wird nicht kommen. Christian Berndt.
Der Gesetzentwurf ist damit in geänderter Fassung angenommen. Vielen Dank.
Es war am Ende eine kurze Abstimmung im Kulturausschuss über den Entwurf fürs neue Filmförderungsgesetz, das damit nach jahrelanger Vorbereitung am 1. Januar 2025 hätte in Kraft treten können. Es sollte unter anderem die Förderung der FFA, der Filmförderungsanstalt, schneller und unbürokratischer machen. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Produktionsallianz, Björn Böning, findet die Reform mutig.
Die erste wichtige Verbesserung ist, dass die Filmförderungsanstalt umgebaut wird zu einer wirklichen Filmagentur, die Services für die Branche bereithält, im Bereich von Daten, von Förderung, von Beratung auch. Das zweite ist, dass das Filmförderungsgesetz künftig Erfolg stärker prämiert als bisher, sodass die Grundlage geschaffen wird, dass wieder mehr als 35 Millionen Menschen auch in die Kinos in Deutschland gehen, und zwar für deutsche Filme und nicht nur ausländische Produktionen.
Für Böning wäre das Gesetz ein großer Wurf gewesen. Doch nachdem die Ampelregierung zerbrochen ist, steht nun alles in Frage. Immerhin, die FDP gehört zwar nicht mehr der Regierung an, aber Kulturausschussmitglied Thomas Hacker von der FDP meint dazu:
Da sich drei Fraktionen auf einen Gesetzentwurf geeinigt haben und selbst bei den letzten Anpassungen die größte Oppositionspartei zugestimmt hat, sollte nichts im Wege stehen, dass das Gesetz dann tatsächlich auch verabschiedet werden kann. Es ist ja schon liegen gelassen worden von der letzten Bundesregierung der Großen Koalition. Und nach 7 Jahren, wenn ein Gesetz durchberaten ist, sollte einer Verabschiedung nichts im Wege stehen.
Allerdings ist das Filmförderungsgesetz nur ein Teil der großen Reformen. Geplant war, dass gleichzeitig zwei weitere Säulen der Reform in Kraft treten, die Investitionsverpflichtung für Streamer und Fernsehsender sowie das Steueranreizmodell für Filmproduktionen. Damit soll der Filmstandort Deutschland gestärkt werden, der international als nicht mehr konkurrenzfähig gilt. Aber die Bundesländer blockieren das Steueranreizmodell, weil es sie Steuereinnahmen kostet, und auch gegen eine Investitionsverpflichtung gibt es Widerstände. Die Reform bleibe damit nur Stückwerk, so Marco Wanderwitz von der CDU. Er hat im Kulturausschuss daher dem Gesetzentwurf nicht zugestimmt.
Das Gesetz geht in die richtige Richtung. Einzig und allein, es ist nur ein Baustein von mehreren, die wir für eine große Reform der Filmförderung brauchen. Und leider hat es die Bundesregierung nicht geschafft, die anderen Bausteine vor der Verabschiedung hier vorzulegen. Und wir halten dieses Auseinanderfallen für unglücklich. Und deswegen haben wir heute nicht zustimmen können.
Auch für die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, bleibt die Reform ohne die beiden anderen Säulen Stückwerk.
Es wird dann ein großer Wurf, wenn alle anderen Säulen dazukommen. Also vor allen Dingen natürlich das Steueranreizmodell, weil wir müssen sehen, die FFA hat ja nur einen begrenzten Rahmen. Und was wir doch brauchen, sind auch große Produktionen, die in Deutschland hergestellt werden, auch deutsche große Produktionen, weil nur damit können wir auch unser Publikum ins Kino locken.
Was das Filmförderungsgesetz betrifft, ist die Begeisterung bei den Kinoverbänden geringer als bei der Produktionsallianz. Die Abgaben der Kinos an die FFA würden für viele Kinos nun höher, so Christine Berg. Es gebe zwar zugleich höhere Zuschüsse für Filmtheater, aber das größte Problem sei, dass immer noch nicht klar ist, ob das seit 2017 existierende Zukunftsprogramm Kino verlängert wird. Das macht auch dem Vorstandsvorsitzenden der Gilde Deutscher Filmkunsttheater, Christian Breuer, große Sorgen.
Wir hatten letztes Jahr ganz dramatisch beim Zukunftsprogramm Kino, das mit 10 Millionen Euro ausgestattet war, eine Situation, wo nach 20 Sekunden das Geld weg war. Wenn es das nicht mehr gibt, dann kann man ganz klar sagen, dann sind die 10, 11 Millionen, die die FFA zukünftig für alle Kinos hat, hinten und vorne nicht ausreichend. Also für uns steht und fällt der Erfolg der Reform, dass das Zukunftsprogramm Kino gerettet wird.
Auch die Verleihe, meint der Vorstandsvorsitzende des Verbandes Unabhängiger Filmverleiher Björn Hoffmann, profitieren vom neuen Filmförderungsgesetz eher nicht, obwohl Claudia Roth vor 2 Jahren ihre Stärkung als ein zentrales Ziel der Reform bezeichnet hatte.
Die Krux ist tatsächlich, dass wahrscheinlich der FFA in den kommenden Jahren weniger Mittel zur Verfügung stehen, dadurch, dass die Förderungen jetzt nicht mehr rückzahlbar sind, sondern Zuschüsse sind. Das heißt, die FFA ist nur auf die Abgaben angewiesen, die von Kino und Verleih in den Topf der FFA fließen und von den anderen Einzahlern. Und das wird tendenziell auch nicht mehr. Das wird, wenn wir Glück haben, da bleiben. Und der Verleih ist damit 25% berücksichtigt. Das entspricht ungefähr der Größenordnung, in der wir jetzt auch unterwegs sind. Das ist tendenziell, glaube ich, sogar noch 1-2 Prozentpunkte weniger.
Das heißt, dass die Verleihe wahrscheinlich noch schlechter dastehen werden als vor der Reform. Deswegen, meint Hoffmann, ist es existenziell für die Verleihe, dass sie am Steueranreizmodell beteiligt werden. Bisher ist es nur für die Produzenten vorgesehen. Auch wenn das Filmförderungsgesetz also noch vor Jahresende verabschiedet werden sollte, beginnt mit der Umsetzung der anderen beiden Säulen der Reform erst die wirkliche Herausforderung.
Christian Berndt über das Filmfördergesetz als möglicher Rest einer von der Branche geforderten Reform der Filmförderung. Auch eine Nebenwirkung der zerbrochenen Ampelregierung, die in den Feuilletons der zweiten Wochenhälfte natürlich eine große Rolle spielte, ebenso wie die Wahlen in den USA. Tobias Wenzel mit dem Rückblick.
Das Fegefeuer brennt heute nicht im Jenseits, sondern im Diesseits, schrieb Heribert Prantl in der Süddeutschen. Wenn wir müde werden, wenn wir einschlafen, dann besteht die Gefahr, dass wir in der Hölle, in der Autokratie, in der Diktatur aufwachen. Schlafe ich die 4 folgenden Jahre durch? Fragte Friedrich Küppersbusch zu Wochenbeginn in der Taz mit Blick auf die da noch anstehende Wahl in den USA. Er hat die Macht als Clown gewonnen, schrieb Adrian Kreie in der SZ über Donald Trumps Wahlsieg. Nun stellt sich die Welt die bange Frage, ob er sie als Diktator ausüben wird. Die Taz gestand in der Feuilleton-Ausgabe nach Trumps Wahl, die Zeitung heute schwarz in schwarz zu drucken. Der Gedanke blitzte auf. Wie umgehen mit Trumps Wahlsieg und den weltweiten Folgen? Und wie das Theaterstück interpretieren, das die Ampel bis zu ihrem Aus aufgeführt hat? Diese Fragen haben die Feuilletons der turbulenten Woche bestimmt. Niemand ist verpflichtet, einem Faschisten zu gratulieren, schrieb Margarete Stokowski auf spiegel.de. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb, er wünsche Trump eine glückliche Hand für die vor ihm liegenden großen Aufgaben. Ja, nee, klar. Um Frauenrecht und Pressefreiheit weiter einzuschränken, die Justiz auszuhöhlen und Minderheiten zu quälen, braucht man natürlich ein ruhiges Händchen. Markus Deggerich gab, ebenfalls auf spiegel.de, 12 Tipps gegen den Trump-Kater, darunter auch diesen. Üben Sie ab sofort mit Ihren Kindern Lesen und Schreiben, täglich, auch auf Englisch, vielleicht auch auf Russisch für alle Fälle. Viele Jungwähler in den USA scheiterten an ihrer eigenen Unterschrift. Demokratie muss man verteidigen, auch vor Dummheit. Eventuell hilft da auch ein Theaterbesuch. Allerdings musste man dafür gar nicht das Haus verlassen, wenn man den Deutungen der Feuilletonisten folgt. Über das Ampel-Aus und die 2 Kontrahenten Olaf Scholz und Christian Lindner schreibt Julia Enke in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, weil sie ihre Reden ziemlich gut vorbereitet zu haben schienen, beschimpften sie sich nicht nur, sie inszenierten diese Beschimpfungen vor laufender Kamera als großes Theater. Endlich konnten alle Lindner wie einen Bösen von Shakespeare ausbuhen. Für einen Abend stand Scholz dagegen wie ein tragischer Held da, schrieb Dirk Knipphals in der Taz. Wie gut er, Scholz, dastand als die Verkörperung des aggressiv-staatsmännischen, innerlich simmernd vor Empörung und zugleich des pflichtbewussten Kapitäns, der das sinkende Schiff noch im Untergang aus der Gefahrenzone steuern will. Über Lindner? Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Drama pur. Letzte Vorstellung. Der Vorhang ist gefallen, niemand applaudiert, titelte die Frankfurter Allgemeine und deutete die 3 Jahre Ampelregierung als Typenkomödie. Darin Robert Habeck als träumender Held, Olaf Scholz als schwacher Herrscher, Christian Lindner als Königsmörder und Volker Wissing als Überläufer. Er ist ein Ego-Shooter. Mit dem Dolch im Gewand sticht die FDP ab, schrieb Michael Hahnfeld über Wissing und sah in ihm den intriganten Iago in Shakespeares Othello. Ob Hahnfeld wohl schon mal Volker Wissing persönlich begegnet ist, wie die Kollegen vom Spiegel, die das Bild von einem pflichtbewussten, kompromissbereiten, bescheidenen Christen zeichneten, der im VW Golf in den Urlaub nach Frankreich fährt? Ich glaube, Volker Wissing, dass er aus innerer Überzeugung gehandelt hat, schrieb Markus Feldenkirchen. Man muss sich Volker Wissing als freien, unabhängigen Geist vorstellen. Als sehr von sich selbst überzeugt, muss man sich wohl Lindner, Habeck und Scholz vorstellen, die in der nächsten Regierung trotz desaströser Umfragewerte Finanzminister bzw. Kanzler werden wollen. Glauben Sie etwa, der unbeherrschte Friedrich Merz disqualifiziere sich, indem er vor lauter Wut einfach jemanden erschießt? Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und ich würde keine Wähler verlieren, okay? Sagte Donald Trump einmal. Daran erinnerte Jörg Henschel in der Süddeutschen und formulierte die These, Trump sei nicht trotz seiner Lügen, Beleidigungen und Drohungen gewählt worden, sondern deswegen. Trump kann tun und sagen, was er will, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, schrieb Henschel. Für seine Fans verkörpert Trump die Freiheit, von der sie träumen und die sie insgeheim für ein Recht halten, das ihnen genommen wurde. Wenn Sie sich jetzt im Fegefeuer auf Erden zwischen Himmel und Hölle, aber bedrohlich nah an letzterer wähnen, wie es Heribert Prantl in der Süddeutschen formulierte, dann noch schnell ein Tipp zum Aufsteigen in himmlische Höhen. Hanno Rauterberg empfahl nämlich in der Zeit Schwerelos, die Wolfsburger Ausstellung des argentinischen Künstlers Leandro Ehrlich, und lud uns Leser zu einer neuen Leichtigkeit ein, die wieder Lust auf die Zukunft macht. Alles könnte anders sein, nichts muss bleiben, wie es ist, schrieb Rauterberg. Die Sehnsucht nach Leichtigkeit, recht verstanden, ist ein Aufbruch ins Offene.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören, wünsche eine angenehme Nacht.